diese Woche habe ich einen richtig spannenden Interviewgast bei mir. Ginny von Ginnys Sprösslinge, wer die Tuchtanten kennt, hat sie sicherlich auch dort schon mal gehört, ist Stillberaterin und zuletzt hat sie sich auch wirklich selbstständig gemacht. Sie ist 100% selbstständig als Stillberaterin und Trageberaterin und alles, was sie noch so zusätzlich macht, das wird sie uns gleich erzählen. Und wie hat sie sich selbstständig gemacht? Indem sie den Gründerzuschuss beantragt hat. Das hat sie lange vorbereitet und das ist eine Leistung, die auch eine Kannleistung ist, aber sie hat sie bekommen, weil sie einfach sehr gut vorbereitet war. Was man dafür alles machen muss, wo es den überhaupt gibt, wie sie die ganzen Sachen vorbereitet hat, das wird sie uns alles erzählen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das vielleicht für den einen oder anderen auch eine Option sein kann, zumindest in Deutschland. Und wir werden auch ehrliche Einblicke in ihre Zahlen bekommen und sehen, dass es durchaus möglich ist, als Stillberaterin mit allem, was sie zusätzlich macht, auch von den Einnahmen zu leben. Also seid jetzt richtig gespannt und bleibt unbedingt dabei, denn Ginny hat uns auch in Bezug auf Business ganz viel zu erzählen. Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Hi Ginny, schön, dass wir das geschafft haben, uns heute zu treffen. Wir haben uns ja kurz vorher schon unterhalten. Unser Tagesstart war spannend. Ich kann mal kurz von unserem Tagesstart erzählen. 6.15 Uhr, mein Mann öffnet die Tür. Du musst aufstehen, wir haben Läuse. Herrlich, herrlich. Da ist die Nacht gelaufen, da ist der Tag gelaufen. Also wir haben noch vor der Schule geschafft, alle einmal Läuse zu behandeln. Auch wer jetzt nicht infiziert war, war vollkommen egal. Wenn ich nur eine Laus entdecke, ist es bei mir echt vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal hattet mit Läusen, aber es gibt für mich nichts Schlimmeres, als ich fange jetzt schon an, mir mich wieder gefühlt zu jucken. Also was für ein furchtbarer Tagesstart. Aber umso toller, dass wir jetzt uns unterhalten können. Ginny ist, denke ich, schon den Leuten, die den Tuchtanten-Podcast kennen, bekannt. Wir haben da ja auch schon zwei Folgen zum Tragen und Stillen gemacht, also fachliche Folgen. Aber heute geht es nicht um dein fachliches Wissen, was ich weiß, was unglaublich groß ist, sondern das Ganze drumherum, was das Business betrifft. Denn du bist selbstständig als Stillberaterin mit allen drum und dran. Also du hast ja noch mehr Ausbildungen als das.
Genau.
Und ich würde jetzt einfach mal dich bitten, für alle, die dich noch nicht kennen oder die sich erstmal wieder erinnern wollen, wer bist du überhaupt? Stell dich doch einmal für uns vor, bitte.
Ja, also hi erstmal. Ich bin die Ginny. Ich bin... Ja, von meinem Grundberuf aus bin ich Kinderkrankenschwester und habe quasi mit den Jahren meiner beruflichen Laufbahn einfach gemerkt, ich will noch mehr dazu machen. Dann kam ich erst über den Weg der Trageberaterin in die nebenberufliche Selbstständigkeit und dann kam irgendwann noch die Stillberatung dazu und die Schlafberatung. Aber wie gesagt, hauptberuflich war ich viele Jahre lang Kinderkrankenschwester in den Kliniken unterwegs.
Du warst Kinderkrankenschwester, das heißt, du wusstest ja im Prinzip auch schon alles über die anderen Fachbereiche. Das wird ja, denke ich, auch so ein bisschen angesprochen. Warum hast du dich dazu entschieden, auch die Ausbildung zur Trage, zur Still-, zur Schlafberaterin zu machen?
Gute Frage. Ich habe in der Klinik einfach hauptsächlich mit sehr, sehr schwer kranken Kindern zusammengearbeitet und ich habe mir immer gedacht, mir tun die Eltern so unendlich leid, weil die haben ganz häufig die Klinik als Gefängnis bezeichnet. Und ganz ehrlich, ich kann es total nachvollziehen, weil Eltern müssen in der Klinik auf so viele schöne Dinge verzichten. Gerade dann auch, wenn es heißt, das Kind ist krank geboren und vielleicht auch chronisch krank mit Beatmung, mit allem drum und dran. Da ist das kleinste Problem in Anführungszeichen für Pflegekräfte, dass das Kind gestillt wird, weil dafür haben wir einen Ersatz. Das kleinste Problem ist, das Kind will getragen werden. Also das Kind liegt am sichersten im Bettchen, ne? Und da dachte ich mir immer, um Gottes Willen, was passiert denn da mit der Eltern-Kind-Bindung? Das tat mir immer sehr, sehr leid. Und daraufhin habe ich dann eben studiert, Familienkinderkrankenpflege gemacht. Und damals von meiner Kursleitung wurde ich gefragt, warum ich hier sitze und studieren will. Und da habe ich sie angeguckt und habe gesagt, ich mache irgendwann mal eine Elternschule auf. Völlig hier mit oben dabei. Und da dachte ich mir so, huch, Virginia, was hast du da gerade gesagt? Und genau, und dann nach dem Studium ging das quasi alles Hand in Hand. Ich wusste so den Weg. Und während dem Studium ist einfach auch eine große Interesse entstanden dafür. Und diese große Interesse wurde von meinem Hauptarbeitgeber damals nicht gesehen, nicht wertgeschätzt. Und das war mehr oder weniger für mich der Startschuss zu sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit. Dieses, du wirst von deinem Arbeitgeber klein gehalten. Du darfst dich auf gut Deutsch gesagt nur in diese eine Richtung entwickeln. Und ich mir dann immer gedacht habe, ja, aber was mache ich denn, wenn ich spüre, dass diese Richtung gar nicht für mich passt? Wenn ich merke, ich will wo ganz woanders hin? Ja, und deswegen war ich dann irgendwann an dem Punkt zu sagen, okay, ich mache das. Und muss aber auch dazu sagen, hätte ich meinen Mann nicht an der Hand gehabt, der mich immer supportet hat, dann hätte ich mich höchstwahrscheinlich lange, lange, lange Zeit nicht getraut. Der war echt so, dass er immer wieder gesagt hat, Ginny, mach, Ginny, mach. Und ich habe am Anfang diese vielen Kosten gesehen, die auf mich zugekommen sind. Gerade Trageberatung, unfassbar teures Geschäft mit den ganzen Tragehilfen, Tragetüchern und so weiter. Und ich dachte immer, okay, wo soll ich dann anfangen? Wie soll ich dann anfangen? Ich bin dann dadurch relativ schnell in diese Coaching-Szene gekommen und habe mir gedacht, okay, paar tausend Euro, paar hundert Euro, okay, shit, noch mehr Geld, okay. Und mein Mann ist von Beruf Landschaftsgärtner. Der hat dann zu mir gesagt, weißt du Spatz, wenn ich mich selbstständig machen würde, ich müsste erstmal eine halbe Mille aufnehmen dafür, dass ich mir erstmal einen Maschinenpark zusammenstellen kann. Und du willst mir jetzt gerade sagen, du sparst an ein paar hundert, an ein paar tausend Euro, weil du kein Coaching dir in Anführungszeichen leisten willst? Was ist mit dir falsch?
Ist ja auch ein cooler Ansatz, ne? Also ich habe das jetzt auch beim Gruppenprogramm-Launch gemerkt, dass einigen doch auch das wirklich die knapp 1.000 Euro zu teuer waren. Das ist so, wo ich sage, ich bin eigentlich aktuell noch, weil es die ersten Runden sind, total günstig verglichen mit...
Günstig, wenn man das ganze Große sieht. Ja, definitiv. Und das war dann für mich so, ja, fast schon ein Meilenstein in meinem Mindset, dass ich dachte, okay, krass, wenn der das schon so sieht. Ja, und dann habe ich mich mit anderen Frauen drüber unterhalten. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, okay, Ginny, du darfst dich nur mit Menschen umgeben, die an deinen Traum glauben und die vielleicht ähnliche Träume haben. Weil es wird dir sonst kaputt geredet. Gerade als Frau bist du dann in der Position, dass du sagst, ja, du kriegst irgendwann mal Kinder, du wirst irgendwann mal in Elternzeit gehen oder. Das lohnt sich ja dann quasi gar nicht. Und ich war dann immer so, dass ich dachte, ah ja, und wer bist du, Hans-Dieter, dass du sagst, das lohnt sich nicht? Und ich habe in dieser Zeit einfach gemerkt, so jeder will 5.000 oder 10.000 oder mehr im Monat verdienen, netto auf dem Konto, aber ganz wenige sind wirklich bereit dazu, diesen extra Weg zu gehen. Ich glaube, deswegen ja, gibt es den klassischen Angestellten und den klassischen Selbstständigen. Ich habe in den Endzeiten meiner Klinik habe ich einfach gemerkt, boah, nee, Alter, echt jetzt, wie ineffizient ist dieser Arbeitsalltag, weil ich dann einfach schon immer wieder wie eine Selbstständige gedacht habe, nee, das machen wir jetzt so und so und so und so. Gerade mein letztes Dreivierteljahr als Selbstständige war ich dann nicht mehr in der Klinik, sondern im Amt und habe Einschulungsuntersuchungen gemacht. Und wenn es da, blöd gesagt, langweilig war, dachte ich immer, oh Gott, was könnte ich jetzt in dieser Zeit alles machen? Was könnte ich nicht an einem Podcast schneiden? Was könnte ich nicht an meiner Landingpage bauen? Und so weiter und so fort. Ich habe meine Zeit als Angestellte zum Schluss nur noch als Zeitverschwendung angesehen. Als reinste Zeitverschwendung. Und ich war echt an dem Punkt, dass ich gedacht habe, boah, nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe dann auch diesen Job im Amt damals tatsächlich sehr berechnend angenommen.
Ja, genau. Also den Übergang können wir jetzt noch mal ganz kurz besprechen. Also du warst in der Klinik, ganz normal im Klinikalltag, auch wirklich mit Kindern, denen es wirklich richtig schlecht ging. Mhm. Und hast dann dort gekündigt und den Job im Amt angenommen.
Richtig, genau. Der Job im Amt, der war auf 9 Monate quasi befristet. Und Job im Amt, geregelte Arbeitszeiten, keinen Schichtdienst, keine Wochenenden, keine Feiertage. Und ich dachte, geil, das mache ich vorbereitend zu meiner Selbstständigkeit, dass ich einfach mehr planbare Zeit für mich habe, für meine Selbstständigkeit habe.
Aber es war schon dir auch da zu dem Zeitpunkt klar, dass das wird eine Zwischenstation oder war es ein Versuch, beides zu vereinen?
Nee, das war für mich von vornherein klar, das ist meine Endstation als Angestellte, weil ich hatte damals schon gewusst, ah ja, okay, ist ein auslaufender Arbeitsvertrag, den muss ich nicht kündigen. Und dann war für mich klar, okay, dann beantrage ich einen Gründerzuschuss.
Und das ist jetzt ein Thema, über das wir reden müssen. Also, du bist aus einer Stelle sozusagen rausgegangen, ohne selber zu kündigen. Das ist ganz wichtig, weil sonst wird man ja gesperrt. Ne? Wenn ich jetzt kündige, werde ich gesperrt für mindestens 6 oder 8 Wochen oder sowas. Da kriege ich kein Geld. Drei Monate sogar. Okay. Und dann kriege ich kein Geld und kann sozusagen, also von nichts, Luft und Liebe kann man ja nicht leben. Das heißt, da muss ich mir wieder was anderes suchen. Das ist ein Teufelskreislauf.
Genau. Ich meine, wenn du in dem Moment schon so weit bist in deiner Selbstständigkeit, dass du denkst, okay, 3 netto im Monat sind da, gar kein Stress, dann feel free, ne? Aber an dem Punkt war ich halt nicht.
Aber wenn der Vertrag sozusagen ausläuft, und das war ja bei dir der Fall, heißt das, das Arbeitsamt muss dich erstmal aufnehmen und wenn du lang genug eingezahlt hast, mindestens ein Jahr, kriegst du Arbeitslosengeld 1, ne?
Richtig, genau. Und dieses Arbeitslosengeld 1, wenn du schon beispielsweise so wie ich jetzt eine nebenberufliche Selbstständigkeit hattest, musst du mindestens einen Tag Arbeitslosengeld 1 beziehen, um einen Gründerzuschuss zu beantragen. Wenn du jetzt dein Arbeitsverhältnis selber gekündigt hast, musst du natürlich erstmal die 3 Monate selber überbrücken und kannst dann Arbeitslosengeld 1 und den Gründerzuschuss beantragen. Ganz wichtig ist, der Gründerzuschuss ist eine sogenannte Kannleistung. Sprich, das müssen die dir nicht zahlen, das können sie dir zahlen.
Aber besprechen wir erstmal ganz kurz, was ist der Gründerzuschuss? Vielleicht hat der ein oder andere noch nie von diesem Begriff gehört. Was ist das überhaupt?
Der Gründerzuschuss ist eine staatliche Leistung, die sich aus dem Arbeitslosengeld 1 quasi zusammensetzt und soll dir quasi dabei helfen, deine Selbstständigkeit langsam, aber sicher in trockenen Tüchern zu bringen.
Also statt, dass du in eine neue Arbeit vermittelt wirst, wirst du praktisch wie in die Selbstständigkeit vermittelt, ne?
Richtig, genau.
Und du darfst davor schon nebenberuflich selbstständig sein oder musst du es am besten einmal abmelden oder?
Nee, also bei mir war das ausschließlich positiv, weil ich halt schon Zahlen vorweisen konnte. Ich konnte dadurch, dass ich in der Region doch relativ, ja, bekannt bin, hatte ich tatsächlich einfach auch mit meiner Beraterin Glück. Das war die Oma von einer ehemaligen Kundin. Also da hatte ich echt Glück und ich hatte mich innerlich tatsächlich Arbeitsamt, ja, was sehen die tagtäglich, ne? Und mit diesem Mindset habe ich mich, wie soll ich sagen, auseinandergesetzt und dachte mir so, okay, Ginny, das wird höchstwahrscheinlich nichts. Und die Frau hat mir aber ihre Geburtsgeschichte erzählt, ihre Stillgeschichte und wie sehr sie mich auch gebraucht hätte. Und ich saß da und war auf nichts vorbereitet, was in diesem Gespräch gelaufen ist. Die hat dann gesagt, mir gezeigt, also Unterlagen erstmal mitgegeben und gesagt, wie muss ich mich anmelden bei der Agentur für Arbeit. Das läuft nämlich mittlerweile alles elektronisch ab. Und dann ging es erstmal los mit dem lieben Antragsdschungel. Anders kann man das tatsächlich gar nicht nennen.
Also da gibt es Formulare, wo du den Gründerzuschuss sozusagen beantragst. Parallel zum Arbeitslosengeld 1 oder das hast du vorher schon oder wie rum?
Ende September bin ich ausgelaufen von meinem Arbeitsvertrag. Ich glaube, das war der 21. September oder irgendwie so. Und am 25. hatte ich mich offiziell als Selbstständige quasi angemeldet.
Natürlich hast du dich auch die 3 Monate vorher wahrscheinlich gemeldet, dass du dann arbeitest und bist, so ganz
offizieller Weg. Und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, weil wenn man das so wie bei mir so planbar auf sich zukommen sieht, dann weiß man ja, okay, September, Selbstständigkeit, für mich war ganz klar Juni, Juli, also heute vor einem Jahr ungefähr, war das für mich ein ganz großes und wichtiges Thema, Finanzen, Finanzaufbau und sowas alles, weil dieses Thema, dein Gehalt fällt weg, du bist jetzt für dein Gehalt selber verantwortlich, wie läuft es mit der Krankenkasse und so weiter. Genau, und ich habe mir auch da dann, weil, also am Anfang meines Business war ich so, oh mein Gott, Coachings, die sind zu teuer. Und mittlerweile bin ich das ganze Gegenteil, ich gucke mir das an, gucke mir den Mehrwert an und dann bin ich jemand, der, ich buche. Ich brauche dann nicht nochmal 10 extra Einladungen, sondern ich buche. Ja, und so, genauso war es dann auch mit meiner Steuerberaterin. Wir haben einen Termin vereinbart. Zur Steuerberaterin kam für mich dann noch ein Finanzexperte zum Thema Selbstständigkeit dazu, der für mich sehr wichtig war. Genau, und dann war der Weg eben zum Arbeitsamt hin, die Unterlagen auszufüllen. Und das lief dann alles parallel durch die gute Vorbereitung. Die Steuerberaterin wusste, ich beantrage die Phase 1 des Gründerzuschusses und die setzt sich, wie gesagt, aus dem Arbeitslosengeld 1 zusammen. Das sind 60% von dem, was du quasi in einem Jahr davor verdient hast und 300 Euro für Versicherungen und so. Genau, das waren bei mir 1200 Euro, was ich für ein halbes Jahr quasi vom Arbeitsamt dazu bekommen habe. Als das genehmigt wurde, war es dann schon Mitte, Ende Oktober. Und in diesem einen Monat war ich quasi in der Schwebe, weil es ist ja eine Kannleistung, es ist kein Muss. Ganz wichtig, meine Steuerberaterin, um den Gründerzuschuss zu beantragen, musst du ganz, ganz viele Sachen vorweisen. Du musst einen Businessplan vorweisen, du musst eine Stellungnahme deiner Steuerberaterin einreichen und so weiter. Und da hatte ich halt einfach Glück. Ich hatte Zeitungsartikel, die ich vorweisen konnte. Ich konnte Statistiken vorweisen und so weiter. Dadurch, dass ich eben das Gewerbe schon nebenberuflich geführt habe. Meine Steuerberaterin ist dann auch noch so süß. Die hat extra einen Ordner für mich angelegt gehabt und hat meine ganzen Zeitungsartikel gesammelt. Die haben wir alle mit eingereicht. Und dann habe ich auch wirklich wie so ein Anschreiben ans Arbeitsamt geschrieben, warum ausgerechnet ich einen Gründerzuschuss bekommen sollte. Und das waren dann auch nochmal 2 DIN A4 Seiten, wo ich dann auch über ja das Krankenhaussystem und so weiter aufgeklärt habe aus meiner Sicht. Das war eine sehr kritische Betrachtung. Ja, damit die Leute einfach verstehen, warum soll jemand wie ich bezuschusst werden? Das war dann so der erste große Schritt für mich, als dann auch die Bestätigung kam. Das war dann erstmal noch via Telefon ganz oft ein Hin und Her. Frau Primmelstrothe, Sie haben da das Häkchen falsch gesetzt. Sie haben da die falsche Antwort rein und was weiß ich. Und irgendwann war ich dann so, okay, was muss ich reinschreiben? Sagen Sie mir es ganz genau. Okay, mache ich. Ja, also da hatte ich einfach auch Glück mit der Beraterin. Eine andere hätte höchstwahrscheinlich gesagt, nee, machen wir nicht, da steht
Häkchen falsch, weg. So, ne?
Genau.
Also am besten ist es da, also alles, was wir jetzt machen, nochmal als Hinweis, ist keine Rechtsberatung in irgendeiner Art und Weise. Ginny teilt einfach ihre Erfahrungen mit dem ganzen Prozess. Ich habe mich natürlich vorher auch eingelesen, aber ich habe längst nicht so viel Erfahrung wie du damit. Also das ist jetzt Erfahrungsberichte im Zweifelsfall, wenn ihr damit plant, einen Gründerzuschuss zu beantragen, holt euch da wirklich Unterstützung.
Absolut. Ne? Also Unterstützung im Sinne von Finanzberater und also das wären für mich die 2 wichtigsten und der Steuerberater. Klar, die kosten auch nochmal Geld, aber ohne Steuerberaterin kein Gründerzuschuss. Muss man sich überlegen, was brauche ich, was will ich. Aber gut, das muss man sich eh überlegen, wenn man das anpeilt. Und du musst, um einen Gründerzuschuss zu beantragen, 3 Jahre in Folge eine Vorschau bieten, was finanziell quasi möglich ist und was nicht. Und da waren dann solche Sachen drin, also ganz wichtig, wir reden ja hier von einem Gewerbe, was im Hausbesuch unterwegs ist, aktuell noch wenig online läuft. Das waren Material- und Wareneinkäufe, Raumkosten, Kfz-Kosten, Kilometergeld, Hotel- und Reisekosten, Werbemaßnahmen, Telefon, Internet, Versicherungen, Bürozubehör. Das, was da rauskommt, beziehungsweise was da reingeschrieben wird, meiner Meinung nach bestimmt es auch deine Preisgestaltung.
Das solltest du ja eh machen einmal. Also
definitiv, aber
Einnahmen, Ausgaben, da gibt es bei mir auch eine Excel-Tabelle, das müssen alle machen.
Genau, und ich finde, also wenn ich mich mit jungen Beraterinnen hier in der Region unterhalte, ist die erste Frage, ja, was nehmen denn andere so? Und wo ich dann immer sage, was andere nehmen, ist eigentlich scheißegal, weil das ist deine Preisgestaltung, du musst überleben, du musst beim Rewe an der Kasse zahlen können und wenn nicht, dann bleibt der Kühlschrank leer. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe, ich habe mit 40 Euro die Stunde angefangen.
Aber mehr hatte ich, also ich hatte glaube ich 50 oder sowas, aber viel mehr hatte ich ganz am Anfang 2016 auch nicht. Ich glaube, jeder fängt mal so an. Das ist ja das bei unserer Zielgruppe im Prinzip. Wir machen das ja meistens nicht, um damit irgendwie beratungsmäßig ein Business aufzubauen. Die meisten fangen an, weil sie das Thema lieben. Richtig. Das hast du ja auch gesagt. Du wolltest in der Klinik da was weitergeben. Es war nie gedacht, du machst jetzt die Beraterausbildung und machst dich dann selbstständig. Gut, du hast mit dieser Elternakademie irgendwie schon ein bisschen geliebäugelt, aber also die meisten sind wirklich so, oh, ich mache das, weil ich mich total interessiere für Stoffwindeln, für Tragetücher, für Stillen, weil ich da selber Probleme hatte und die Hilfe brauchte und ich möchte es jetzt anderen Mamas weitergeben. So, das klappt ja auch alles wenn man es nebenbei macht und in der Elternzeit noch macht. Aber ab dem Punkt, wo du dich damit wirklich selbstständig machen willst und das als Haupteinnahmequelle nehmen willst, dann musst du Business machen.
Richtig.
Ich finde, da braucht man nicht mehr drüber diskutieren. Also wer das bis jetzt nicht in den letzten 30 Folgen verstanden hat, jetzt musst du Business machen, sonst wird es nichts.
Richtig, genau. Und ich habe dann angefangen und habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit die Preise angehoben. Also kurz davor, so 3-4 Monate davor. Und ich habe dieses Jahr nochmal die Preise angehoben, weil ich einfach gemerkt habe, meine Beratung ist viel mehr wert, weil, also gerade Stillberatung, kann man sich ausrechnen, was man da spart, wenn man eine Stillberatung in Anspruch nimmt.
Das sage ich auch immer. Was ich da an Pulvernahrung, was man da ausgeben kann, an Geld in der Woche eigentlich. Und eine Stillberatung kann, oder zwei Beratungs- oder drei Termine, je nachdem, wie groß das Themenfeld ist, kann das einfach mal verhindern. Und du kennst dich ja noch zusätzlich aus mit den ganzen Medikamenten und sowas. Also du bist ja weiterhin, also man ist ja nicht auf einmal keine Krankenschwester mehr, ne? Genauso wie ich keine Lehrerin auf einmal nicht mehr bin. Man ist es ja doch trotzdem im Hintergrund.
Richtig, genau. Und das ist auch der Grund, warum so viele Eltern zu mir kommen. Und das ist auch für mich der Grund, warum ich sage, nee, ich gehe mit meinem Preis jetzt nochmal hoch. Weil dieses ganze Know-how, also nur weil ich jetzt nicht mehr in der Klinik bin, wie du schon sagst, ich bin nicht mehr nicht Kinderkrankenschwester. Das ganze Wissen, was ich mir all die Jahre dort angeeignet habe, die Pflege, die ich gemacht habe, die Zufütterung, die wir auf Station gesteuert haben, all das Wissen fließt in meine Beratung mit ein. Die Einschätzung der Kinder fließt mit ein. Und ganz ehrlich, ich werde höchstwahrscheinlich in absehbarer Zeit nochmal mit meinem Preis hochgehen. Weil, ja, also A, ich muss Geld verdienen und B, weil es mir das selber einfach auch wert wäre.
Okay, machen wir jetzt erstmal kurz weiter, bevor wir nochmal auf das, was dich dann auch auszeichnet, das habe ich ja als Frage stehen, eingehen würde ich nochmal ganz kurz zum Gründerzuschuss, nur dass es abgeschlossen ist, kommen. Also du hast gesagt, die erste Phase, okay, dann gibt es ja noch mehr Phasen, ne?
Genau.
Magst du noch ganz kurz die anderen Phasen erklären?
Genau, es gibt noch die Phase 2, die habe ich seit April. Also die erste Phase geht ein halbes Jahr, beinhaltet kurz gesagt Arbeitslosengeld 1 plus die 300 Euro. Und dann kommt die Phase 2. Das bedeutet, du kriegst nur noch die 300 Euro. Und auch da musst du dann nochmal ein kleines, also ein deutlich kleineres Schreiben verfassen. Warum bist du förderungsfähig? Wie ist es gelaufen im ersten halben Jahr? Welche Aussicht gibst du uns, dass wir sehen, das läuft nach Phase 2? Genau, und Phase 2 geht dann insgesamt 9 Monate. Also in meinem Fall geht es bis Dezember und ab Januar nächstes Jahr ist dann quasi Schluss mit der Förderung vom Staat. Und in der Zeit hast du quasi Zeit, dein Baby groß zu machen.
Und dann ist Schluss. Also dann gibt es keinerlei Unterstützung mehr in irgendeiner Art und Weise. Kann man auch nicht verlängern oder so?
Nee, geht nicht.
Okay, spannend. Und das war für dich jetzt auch, also was hättest du gemacht, wenn das nicht genehmigt worden wäre? War das für dich Voraussetzung, jetzt die Selbstständigkeit zu starten oder?
Also ich bin ganz ehrlich, hätte man Phase 1 nicht genehmigt, ich glaube, ich hätte richtig blöd aus der Wäsche geguckt. also ja, was heißt blöd aus der Wäsche geguckt? Mein Businessplan mit der Steuerberaterin zusammen, der ist ohne Gründungszuschuss berechnet worden.
Okay.
Aber sind wir mal alle ehrlich, es ist immer nice to have, wenn man weiß, das Geld brauchst du nicht und es liegt für schlechte Zeiten auf Konto XY. Dass du, wenn du mal einen schlechten Monat hast in der Selbstständigkeit, einfach weißt, da ist noch etwas. Weil in der Selbstständigkeit, ganz ehrlich, muss man damit rechnen, dass vielleicht auch mal der ein oder andere Kunde nichts zahlt, beziehungsweise deutlich später zahlt. Ich habe einige Kunden, die werden regelmäßig angemahnt, weil ich einfach keinen Bock habe, über 4 Wochen auf mein Geld zu warten. Und da muss man halt tatsächlich lernen, cool zu bleiben. Wenn du Anfang des Monats hast und du siehst, okay, Konto liegt bei 400 Euro im Minus, du siehst aber auch, okay, 600 Euro sind noch ausstehend, okay, welche Kandidaten sind es wieder?
Und das ist so eine der größten Challenges bei dir, wenn Kunden nicht zahlen oder ist es überhaupt auch die Kundengewinnung?
Also dadurch, dass ich auf Instagram aktiv bin, würde ich sagen, läuft darüber die größte Kundengewinnung. Also es ist auch dann so, wie es halt auch privat bei uns jeweils ist, ne? Dann schickst du mal ein Profil an eine Freundin und so weiter. Oder durch das, dass ich mir ja jahrelang hier schon in der Region einen Ruf aufgebaut habe, ist das jetzt mittlerweile Mund-zu-Mund-Propaganda. Das läuft, ich war bei der Ginny, geh doch du da auch hin. Die war super. Genau, und dadurch, dass es dann auch heißt, ey, die Ginny ist sogar Kinderkrankenschwester und die Ginny macht sogar Schlafberatung, ist das so das Komplettpaket, was Eltern oft wünschen und brauchen.
In Zahlen ausgedrückt, wie viel Beratung hast du ungefähr im Monat?
Ungefähr 20.
Einzelberatungen oder?
Genau, Einzelberatungen. Gruppenberatungen biete ich tatsächlich kaum an, vielleicht ein-, zweimal im Jahr, weil es einfach brutal der Aufwand ist mit Zeug hin und her karren, Aufbau, Abbau und so weiter. Und tatsächlich, was jetzt auch weiter ausgebaut wird, ist das Thema Online-Sparte. Das war ja schon immer, also was heißt schon immer, seit 2 Jahren. Genau, mit dem Auslaufen der Phase 1 vom Gründungszuschuss war mir einfach bewusst, okay, das könnte ziemlich eng werden, nur mit Einzelberatungen. Und dann bin ich quasi schon auf die Suche gegangen, Coaching. Was brauche ich? Weil man muss wissen, ich habe schon knappe 10.000 Euro in Coachings investiert. Also nicht gerade wenig Geld. Da ist schon wirklich viel Wissen vorhanden. Aber es ging schlussendlich, ja, sagen wir mal, ums Feintuning. Genau, da bin ich jetzt quasi noch mittendrin, weil dieses Thema einfach auch wachsen soll. Weil, habe ich dir ja schon quasi zu Beginn vom Podcast erzählt, mein Mann war jetzt über eine Woche lang im Krankenhaus, potenziell infektiös. Und dadurch, dass ich mit Schwangeren, Babys, Neugeborenen arbeite, ich musste alles absagen. Ja, wenn du als Selbstständige absagst, krank bist, dann hast du halt keine Einnahmen. Und das ist halt der absolute Vorteil meiner Meinung nach, wenn du dich in die Online-Branche traust, dich wagst und es einfach mal machst. Ich hatte da viele, viele Vorurteile am Anfang und dachte, Technik, okay. Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist auch da, einfach mal zu machen, weil ganz ehrlich, es bringt niemandem irgendwie was oder es bringt dich in deinem Leben nicht weiter, wenn du vor gewissen Themen immer nur Angst hast und denkst, ah, das mache ich nicht, weil ich bin eine Frau und ich kenne mich nicht aus und bla und bla und bla. Damit redest du dich selber immer nur klein, du hältst dich klein und ich sehe das ja auch an anderen Paaren, Frauen, wie sie immer denken, ja, um Gottes Willen, bloß nichts mit Technik, bloß nichts mit Zahlen. Ich kann das ja nicht. Ich bin ja für die Kinder verantwortlich. Und ja, wie soll ich das dann machen? Und ja, wer Probleme finden will, der findet Probleme. Und wer Lösungen finden will, der findet Lösungen. Ich finde, das ist zum Beispiel einer meiner größten Challenges in der Selbstständigkeit, das Thema Mindset.
Mhm. Das unterschätzt man, ne? Man denkt immer, ja, klar, Mindset sind so diese der Schwafel, ne? Aber ich sehe das auch im Gruppenprogramm bei den Beraterinnen und ich habe es bei mir ja auch selber gesehen, das ist ein Prozess. Genauso wie dein Business wachsen muss, muss deine innere Einstellung im Prinzip ja auch mitwachsen, daran zu glauben, dass das was werden kann und wird. Daran zu glauben, dass du die Technik, gut, das war bei mir tatsächlich nie, also ich habe gerne Technik gemacht, die Technik war nicht das Problem, sondern eher so dieses, ja, die Details nochmal, ne? E-Mails schreiben. Richtig, E-Mails, die genau auf den Punkt kommen zu schreiben. Also schreiben, ne? Copywriting hat man ja schon gehabt. Ist ja eigentlich, habe ich schon immer gern gemacht, aber auf den Punkt schreiben ist eine Challenge.
Ja.
Geht ja wahrscheinlich genauso.
Absolut. Genau deswegen bin ich auch gerade in dem Coaching.
Also so Landingpages gestalten, ne? Home, also das sind ja nochmal Verkaufsseiten. Landingpages sind Verkaufsseiten, die auch auf dem Punkt sein müssen, dass die Eltern am Ende kaufen und überzeugt sind. Und das Ganze natürlich nicht manipulativ oder sowas. Allein diese Einstellung zu sagen, Marketing ist nicht manipulativ. Wir sind jetzt voll im Marketing eigentlich schon drin, ne? Also das sind so Sachen, die muss man für sich selber erstmal akzeptieren.
Richtig. Das Marketing soll deinem Kunden helfen, eine Kaufentscheidung zu treffen. Punkt.
Fertig. Und dich sichtbar zu machen
erstmal. Richtig, genau. Absolut. Ja,
also das sind so Punkte, das muss man erstmal für sich selber verstehen. Und danach muss man es technisch noch hinkriegen.
Richtig. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, umgib dich mit Menschen, die da selber dran glauben. Weil in der Selbstständigkeit, es läuft nicht jeden Tag rosa-rot und du hast nicht jeden Tag einen Tag, wo du denkst, boah, geil, heute läuft's. Sondern du hast halt am Anfang, so ging es mir zumindest, oft Tage, wo du selber dran zweifelst. Und dann brauchst du nicht noch jemanden, der dir sagt, setz dir eine Deadline.
Ja, na, wir haben ja zum Beispiel auch, kann ich ja nochmal vielleicht droppen, auch eine kleine gemeinsame Mastermind mit ein paar anderen Selbstständigen, wo wir uns auch einmal im Monat treffen und jede von uns hat Challenges. Wir haben alle große Coachings schon gemacht. Wir haben alle da auch mehrere, was du gerade sagst, 10.000 Euro ausgegeben. Und trotzdem stehst du manchmal da und denkst, shit, ich weiß gerade nicht mehr, was ich machen soll oder ich traue mich nicht und muss jetzt mal von 3 Leuten hören, die mir sagen, jetzt schick die E-Mail raus.
Ja, genau, weil ganz ehrlich, wie soll ich das sagen? Manchmal brauchst du einfach jemanden, der dir sagt, do it, mach es, geh damit raus. Und das bringt nichts, wenn du in deinem stillen Kämmerchen alleine vor dich rumdokterst und immer denkst, kann ich das nicht?
Oder der einen auch mal sagt, ne, Ginny, zu mir, ne, das schaffst du eigentlich gar nicht gerade alles, du musst dich jetzt mal ein bisschen progressieren.
Toll, weil ganz ehrlich, so viele, also das geht ja, glaube ich, so vielen Selbstständigen so immer kurz vorm Burnout.
Ja, so gefühlt, ja.
So, was geht noch? Was könnte ich noch tun? Und sich bewusst mal dafür auch entscheiden, Dinge abzugeben, Dinge von einem anderen nochmal zu begutachten. Und das kostet dann halt auch Geld manchmal. Ja, aber nur weil es Geld kostet, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist.
Definitiv. So, kurz vorm Burnout haben wir jetzt schon wieder ein Thema angesprochen. Zeitmanagement, selbst und ständig. Ne? Mhm. Was hat die Selbstständigkeit in deinem Zeitmanagement vielleicht verändert im Gegensatz zum Angestelltenverhältnis? Hast du jetzt mehr Zeit? Hast du weniger Zeit? Ne, man hat ja trotzdem 24 Stunden, aber wie schaffst du das Privatleben, was ja auch einige Herausforderungen bei dir beinhaltet, und das Ganze mit der Selbstständigkeit unter einen Hut zu kriegen?
Genau, super spannende Frage. Also was man, glaube ich, in meinem Fall dazu sagen muss, ich bin Kinderwunschpatientin. Sprich, ich bin eine von den 7 Paaren in Deutschland, die auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen kann. Und das war tatsächlich mit ein Grund, warum ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Weil als Kinderwunschpatientin musst du immer mal wieder in die Kinderwunschklinik zum Ultraschall, Blutentnahme, whatever. Und ich war mit einem Puls von 180 immer mit dabei, weil ich immer gedacht habe, hoffentlich schaffe ich das pünktlich zur Arbeit. Und was ist, wenn ich? Und ja, dann meldest du dich krank. Und ich muss sagen, seit ich selbstständig bin, bin ich so, so viel entspannter, was persönliche Termine und so weiter angeht, weil ich bin mein eigener Chef. Wenn ich Termine absagen muss, toi, 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 das kam noch nicht vor, außer jetzt im Falle von meinem Mann. Und das entspannt mich brutal zu wissen, da mache ich frei, da mache ich Urlaub. Und es ist unabhängig von anderen Leuten, die mir verbieten, in den, keine Ahnung, Pfingstferien, Sommerferien, whatever, Urlaub zu nehmen. Sondern das entscheide ich. Das ist einfach nur geil.
Also für dich so eine mentale Entlastung zu
wissen.
Ja,
total.
Du kannst das entscheiden. Und vom Arbeitsaufwand, hast du das mal irgendwie getrackt oder so ein bisschen geguckt? Also weil ich habe manchmal das Gefühl, bei mir geht es auch so, dass ich mental mich viel entspannter fühle an den Selbstständigkeitstagen. Aber so vom Umfang ist es doch manchmal fast mehr, weil ich einfach noch mich abends dann nochmal ransetze, aber weil ich Bock habe, ne?
Ja, genau, also, das ist der Unterschied. Es macht Bock. Man hat ja auch, irgendwann bist du an dem Punkt, wo du denkst, Challenge accepted. Mach ich nochmal. Ja, und ich sitze auch ganz oft bis um 10, 11 oder weiter in die Nacht hinein und recherchiere nochmal und mach und tu, aber nicht, weil mir das irgendwer sagt, dass ich das tun muss, sondern weil ich selber Bock drauf habe, weil ich selber gut finde, weil ich weiterkommen will. Und irgendwann siehst du ja auch als Selbstständige, was da potenziell auch an Geld fließen kann. Und das ist meine größte Motivation.
Aber abgesehen von den Eltern, denen du hilfst.
Ja, natürlich. Aber ganz ehrlich, jedes Elternteil, das ich hilf, ist zahlende Kundschaft. Also ich rechne mittlerweile nicht mehr in Hilfsangeboten, sondern einfach nur noch den Cashflow, bin ich ganz ehrlich.
Und du hast gesagt, okay, 20 Einzelberatungen im Monat und Online-Angebote. Magst du da noch mal kurz drüber erzählen, was für Online-Angebote hast du? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Wie ist da so die Entwicklung mit den, vielleicht auch ein paar Zahlen am Ende?
Also ganz wichtig für mich war, das habe ich jetzt auch in so vielen Coachings gelernt, aber jetzt nochmal deutlich vertiefter, ist, alles beginnt mit einem Freebie. Und wenn dieses Freebie...
0-Euro-Lead-Magnet. Freebie sagt man nicht mehr.
wenn du damit keine Kunden akquirierst, dann läuft irgendwas falsch mit diesem 0-Euro-Lead-Magnet.
Also noch kurz zur Erklärung, wer die anderen Folgen nicht gehört hat, über den Lead-Magnet habe ich schon oft geredet. Das ist im Prinzip ein 0-Euro-Angebot, wo die Eltern nichts für zahlen, außer ihre E-Mail-Adresse, sodass du am Ende den Kontakt hast, also ein Lead. Ein Kontakt ist ein Lead, das heißt, du hast die E-Mail-Adresse der Eltern und kannst die im Nachhinein wieder erreichen.
Richtig. Und du kannst sie vor allem für deine Programme warm machen. Du hast vielleicht auch noch ein kleines Tiny-Offer. Das darfst du jetzt nochmal erklären.
Tiny-Offer heißt, du hast ein ganz kostengünstiges Einsteigerangebot, wo die Leute einfach erstmal dich und deine Arbeit kennenlernen, wo du ein kleines Mini-Problem löst, also nicht das Hauptproblem, sondern so ein klitzekleines, jetzt aus der Trageberatung zum Beispiel, Unterschied, Tragetuch, Tragehilfe oder sowas. Du hast in deiner Stillberatung ja auch kleine Mini-Angebote, aber wo es einfach Lust auf mehr macht und man dich und deine Arbeit kennenlernt. Weil in unserer Branche ist nichts wichtiger als Vertrauen aufbauen.
Vertrauen aufbauen und dass die Eltern Erfolgserlebnisse haben dadurch. Und genau, und dieses Tiny Offer gibt dann erstmal das erste positive, ja, die erste positive Rückmeldung. Und dann haben die Eltern Blut geleckt, mehr oder weniger. Und dann ist es so, ah, ich habe von der Ginny schon mal was Positives gehabt. Und wenn sie dann vielleicht noch mehr Probleme haben oder andere Probleme, dann zeigt dieses Freebie oder auch das E-Mail-Marketing dahinter, guck mal, hast du die und die Probleme auch? Guck mal, die Angebote, die kann ich dir noch empfehlen. Und auch da wieder, Marketing ist nicht, jetzt verkauft die mir schon wieder was, sondern man muss sich das mehr oder weniger vorstellen wie ein Dialog mit seinem Kunden. Du hilfst deinem Kunden, eine Kaufentscheidung zu treffen, indem du ganz klar sagst, welchen Mehrwert dein Programm bietet. Punkt, fertig, aus.
Genau, und du hast, damals gab es mein Programm nicht, du bist nicht durch mein Programm gelaufen, sondern machst dasselbe, weil das einfach im Marketing der Weg ist, wirklich Vertrauen aufzubauen. Ne? Also ich finde das jetzt spannend, dass du dieselben Worte verwendest. Ne? Also wir machen ein Freebie, wir machen Tiny Offer, wir machen im Prinzip ein großes Angebot, ein Funnel, wir bauen genau, ein Funnel. Genau. Thema Funnel kommt, da habe ich tatsächlich morgen, natürlich weiß ich jetzt nicht, wann ich das sende, aber morgen Termin mit einer Funnel-Expertin, die mit mir darüber redet, was ein Funnel ist, da auch unbedingt dann reinhören. Aber das ist das Prinzip, um planbar Kunden zu gewinnen, um es auch sich selber einfach zu machen, weil man nicht für jeden Kunden immer den gleichen Aufwand braucht, weil im Hintergrund natürlich, denke ich, bei dir auch viel automatisiert läuft.
Ja, oder? Absolut, alles eigentlich. Was Online-Sparte angeht, ist alles automatisiert, weil ich da einfach, kurz gesagt, keinen Bock habe, alles händisch zu machen, weil, ja, da wirst du ja irgendwann doof und dafür hab ich keine Zeit.
Das heißt, die laden sich zum Beispiel dein 0-Euro-Produkt runter und dann kommt eine kleine Willkommensserie.
Richtig.
Dann kommt das Angebot mit dem Tiny Offer, dann kommt vielleicht ein Newsletter, du schreibst ja auch immer mal Newsletter.
Richtig.
Und dann kommen deine großen Angebote. Zum Beispiel, was hast du für Angebote?
Mein Stillvorbereitungskurs, wobei es da auch in den nächsten Monaten, also bis zum Ende des Jahres, deutlich mehr geben wird. Eben durch die Zusammenarbeit mit diesem Coach, genau.
Dann, wenn du die Kontakte einmal hast, kannst du denen ja noch zusätzliche Angebote machen, Workshops oder Stillvorbereitungskurs, hast du gerade gesagt, aber dann kommt vielleicht noch ein Stillkurs, ein Begleitkurs, wenn das Baby dann da ist.
Richtig.
Du hast ja, soweit ich weiß, auch eine Membership.
Richtig, genau. Podcast, alles.
Alles das volle Programm.
Aber zwischen diesen ganzen Online-Produkten und Offline-Produkten gibt es ja noch ein Privatleben. Selbstständigkeit macht auch was mit der Partnerschaft. Muss ich ganz klar sagen, weil ich mittlerweile bin ich ja mit sehr vielen Selbstständigen auch vernetzt. Und ich hoffe, er reißt mir nicht dafür den Kopf ab. Aber mein Mann war das, als er gesagt hat, so Schatz, hast du dir eigentlich eine Deadline gesetzt für deine Finanzen? Weil ich meine, auch wir können hier nicht von Luft und Liebe leben. Und bei mir war zum Beispiel ein großer Schockmoment, dass ich im April erfahren habe, dass mir ein großer Verdienst wegbricht, der auch im Businessplan aufgeschrieben wurde. Das wird höchstwahrscheinlich nicht so zustande kommen. Und da habe ich gemerkt, okay, du bist selbstständig, du bist dafür eigenverantwortlich. Und das hat bei uns fast schon für Panik gesorgt, weil also wenn dein Businessplan dir 1.500 bis 2.000 Euro monatlich fehlen, dann macht das was, ne? Und deswegen war halt auch schon die Überlegung zu sagen, huch, was mache ich denn, wenn ich das nicht überbrücken kann? Und da haben wir uns mit Sicherheit eine Woche lang auch angegiftet. Und ja, bin ich ganz ehrlich, auch in der Partnerschaft, wenn du selbstständig bist, dein Partner will ja auch deine Zahlen wissen. Und wenn du am Ende des Monats oder Anfang des Monats sagst, ja, also ich habe jetzt 2.000 Euro brutto verdient, da steckt der dich in die Tasche.
Oder auch nicht. Bei mir ist es tatsächlich so, dass die auf ein Extrakonto kommt, die Einnahmen.
Ja, gut, das ist ja bei mir auch, aber wir haben ja trotzdem ein gemeinsames Konto und da wird dann Betrag XY am Monatsanfang quasi überwiesen. Und das war dann schon so, ja krass, was mache ich denn, wenn das jetzt so weitergeht? Und da muss man sich dann halt was überlegen. Da muss man vielleicht auch mal den Hörer in die Hand nehmen, mit gewissen Menschen nochmal telefonieren und machen und tun. Aber ja, das sind natürlich dann auch Hürden, die genommen werden wollen.
Was kann denn so ein Plan B dann sein?
Minijob-Basis. Es sind, weiß ich jetzt ganz genau, 536 Euro, die man steuerfrei dazu verdienen kann.
Also die muss man am Ende über die Einkommenssteuererklärung mit angeben. Also komplett steuerfrei ist es nicht, aber du hast keine Abzüge in dem Moment.
Ja, genau, genau. Und naja, 536 Euro haben, nicht haben, macht einen Unterschied.
Und es ist halt relativ wenig Zeitaufwand. Ne? Das kann so eine, jetzt einfach als Möglichkeit für alle, die zuhören und auch überlegen, es kann so eine Überbrückungsmöglichkeit sein. Dann hast du auf jeden Fall Krankenversicherung, Rentenversicherung, vielleicht noch so ein paar, nein? Nee, ich meine nicht, dass du das kriegst, sondern du hast aber von 536 Euro das Geld hast du dafür da.
Ja, genau.
Also, wenn du jetzt 200 Euro Krankenversicherung hast, die sind nicht da drin, also du bist nicht krankenversichert, aber du hast halt 500 Euro, wo 200 Euro eben Krankenversicherungen bezahlt
richtig.
Sind.
Schon. Und gerade wenn du in der Phase 2 bist, 536 Euro plus 300 Euro, das ist schon Geld, was man denn hat. Und das ist so, finde ich, eine softe Methode, wie man diese große erste Phase dann in dem Moment ein bisschen abfedern kann. Und sagen kann, okay, jetzt habe ich mal noch 9 Monate, wo ein knapper Tausender im Monat safe da ist. Weil genau darum geht es ja so vielen, die Sicherheit. Für mich ist es mittlerweile, da hat sich auch mein Mindset ganz stark verändert, Sicherheit ist etwas, was nur im Kopf da ist. Klar kann ich verstehen, man braucht Geld, aber dieser große Sicherheitsgedanke, so hätte, wenn und aber, sich das selber kaputt reden, davon bin ich ganz weggekommen.
Was man aber sagen muss, ist, dass Businessaufbau Zeit braucht.
Ja.
Also man kann halt die schönsten, geilsten, genialsten Methoden einfach haben. Selbst wenn ich weiß, wie ein Funnelaufbau, was wir gerade gesagt haben, funktioniert, ist es trotzdem so, ich muss ihn machen. Und das dauert, das kann auch mal ein paar Monate dauern, ehe man den Funnel überhaupt erstmal eingestellt hat. Und dann muss man ja noch, was weiß ich, mit Werbeanzeigen zum Beispiel hantieren.
Richtig, genau.
Oder organisch ganz viel auf Instagram machen. Oder. Das ist illusorisch zu sagen, man hat in 3 Monaten, also jeder Coach, der einen sagt, in 3 Monaten hast du 10.000 Euro, lügt halt einfach. Ja. Sag ich, habe ich halt, glaube ich, schon ein paar Mal im Podcast gesagt. Das ist halt Blödsinn. Nicht, wenn es seriös ist.
Ja, genau. Und du willst ja auch authentisch sein. Das ist es.
Ja. Ja, und langfristig, das Business soll dich ja langfristig tragen, nicht mit einmal schnell mal, also mal schnell 1.000 Euro ist nett, aber das nützt dir ja nichts, wenn du im nächsten Monat auf null bist.
Ja, voll, weil wenn du kacke bist, dann merken sich das die Eltern, die kommen einmal und nie wieder. Und das ist der mein großer Vorteil. Ich habe ja meine Selbstständigkeit knapp 4 Jahre vorbereitet auf diesen Schritt. Und in dieser Zeit ist natürlich, also mental viel passiert, aber auch super viele Learnings, super viele Tools, die so nach und nach dann dazugekommen sind, damit ich halt auch zeitlich dann entlastet bin.
Hast du denn ein paar Tools, die du teilen magst?
Also ich habe Ende letzten Jahres meine Jahresplanung mit Notion gemacht. Das kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Ich liebe Notion, weil es einfach super übersichtlich ist. Du super viel Persönliches auch reinschreiben kannst. Ich habe vor dem Coaching, das ich dieses Jahr gebucht habe, habe ich letztes Jahr auch eins gebucht. Die hat auch mit Notion gearbeitet. Da habe ich das erste Mal kennengelernt und lieben gelernt. Was ich noch nutze, klar, E-Mail-Marketing, MailerLite, das nutze ich dann, klar, Podcast, Zencastr.
Nehmen wir gerade auch drüber auf. Zencastr ist das Aufnahmeprogramm für Podcasts.
Genau. Und Zapier, das nutze ich auch als Schnittstelle einfach.
Zapier ist aber auch wieder sowas, was relativ technisch ist. Ne? Zapier ist im Prinzip ein Programm, was andere Programme miteinander verbindet. Also, dass dein Zahlungsanbieter, wenn der Kunde bezahlt hat, die E-Mail-Adresse zum Beispiel an dein E-Mail-Programm übermittelt oder die Auslieferung deines Online-Kurses macht oder solche Sachen.
Genau. Und ja, das meine ich mit, das ist am Anfang vielleicht ein bisschen techniklastig, aber das ist für mich einfach ein ganz großer Gewinn an Zeit dadurch.
Natürlich. Also ich muss sonst manuell die Sachen hochtransferieren. Also ich kopiere mir die E-Mail-Adresse in mein E-Mail-Programm. Da wirst du ja nicht
gerade
fertig, ne?
Mein Lead-Magnet draußen ist, also ich habe dir das erzählt, ne? Meine letzte Lead-Kampagne auf Facebook, da war ich bei einem Lead-Preis von 49 Cent zum Schluss. Also wirklich unfassbar gut. Und hätte ich das alles händisch eingegeben, nee, danke, habe ich keine Lust drauf.
Zapier ist, glaube ich, neu, das hat man noch nie erwähnt. Also das Zapier kann man sich mal angucken, wenn man Programme miteinander verbinden will. Nicht unbedingt das Einsteigerprogramm, aber für später dann, um alle miteinander reden zu lassen und zu automatisieren, definitiv viel wert. Wir hatten uns noch kurz vor uns, ich will nur nicht, dass ich das Thema vergesse, über USP unterhalten. Also dein Unique Selling Point, was ist das, was dich so besonders macht? Im Sinne von, du hast gesagt, du bist Kinderkrankenschwester. Hast du dich da mal mit deiner eigenen Positionierung beschäftigt, zu sagen, ich bin die und die?
Ja, genau. Also Das ist absolut mein USP, dass ich halt Kinderkrankenschwester bin, dass ich viele, viele schlechte Kinder kenne, betreut habe und ich weiß, was mein Handeln in der Freiberuflichkeit oder im Gewerbe, wie auch immer, für Konsequenzen potenziell haben kann. Gerade als Stillberaterin ist, finde ich, ein hochmedizinischer Beruf. Ja, dadurch, dass er nicht staatlich anerkannt ist, kann natürlich jeder diese Bezeichnung tragen. Und jemand, der medizinisch keine Vorkenntnisse hat, finde ich sehr schwierig, wenn der den Beruf ausführt.
Es gibt ja auch Stillberatungsinstitute, die nur Unterstützung anbieten, wo du gar kein Geld nehmen darfst.
Genau.
Wie ist denn das in der Stillberatung? Hast du Kontakt mit anderen Stillberaterinnen? Gibt es da?
Ja, tatsächlich. Aber ich stelle das tatsächlich gar nicht in Frage, ob ich damit Geld verdienen kann oder soll oder nicht. Weil also de facto ist ja, ich muss von irgendwas leben. Und wenn irgendjemand ein kostenloses Angebot haben will, und kann er zu irgendwem anders gehen, zur Lalesch-Liga zum Beispiel, die machen das kostenlos. Jeder, der zu mir kommen will, der zahlt dafür einen Preis. Und das ist im Vorfeld, wird das ganz klar kommuniziert, also auch über einen Anamnesebogen und so weiter. Aber die Eltern wollen ja zahlen. Das ist ja nicht so, dass die irgendwas kostenlos haben wollen, also und explizit danach fragen. Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel auch mal eine Zeit lang in einem Flüchtlingsheim gearbeitet, um ein kostenloses Angebot zu geben. Aber das würde ich nicht in keinster Weise machen, wenn irgendwer anruft oder und sagt, ich will das und das an Beratung haben.
Na, du sagst das jetzt so selbstverständlich, aber das ist eine Mindset-Blockade. Es gibt auch in der Trageberatung Apotheken, die kostenlose Beratung anbieten. Jetzt in Leipzig zum Beispiel gab es das für 5 Euro oder. Nee, aber dann guckt man da und denkt, kann ich da dann überhaupt Geld nehmen? So als Beraterin. Deswegen ist es gut, dass du nochmal sagst, ja, natürlich.
So. Ja, voll. Also so viele Eltern, die zu mir sagen, ich komme ja genau deswegen, weil du 80 Euro die Stunde kostet, weil du nicht nur Stillberatung anbietest, sondern auch die Trage- und die Schlafberatung, weil man bei dir ein Komplettpaket bucht. Ich komme ja nicht nur hin und sage, ich bin Stillberaterin, sondern ich bringe ja so viel mehr Know-how mit als das.
Und dann brauchst du dich auch nicht verstecken, da ordentliche Preise für
definitiv.
Aufrufen.
Ich
finde 80 Euro auch immer noch sehr günstig.
Ja, dafür. Definitiv. Deswegen sage ich, habe ich auch am Anfang gesagt, ne, ich werde jetzt in absehbarer Zeit definitiv noch hochgehen.
So, wie geht's für dich weiter? Was kommt als nächstes? Wie wird sich dein Businessplan, dein Business noch weiterentwickeln? Hast du noch Pläne?
Ja, definitiv. Also, wie gesagt, ich bin ja gerade noch im Coaching und dieses Thema Funnelaufbau, das ist jetzt gerade am Anfang, aber es wird in den nächsten Monaten definitiv mehr Kurse geben, auch denn, wie soll ich sagen, genauer aufeinander aufbauen.
Du bist ja jetzt auch in der zweiten Phase des Gründerzuschusses. Gibt es da auch noch Sachen, die du für die zukünftige Zeit planst, um ja das Defizit, was dann entsteht, auch auszugleichen?
Ja, gibt es definitiv. Also was man so zusammenfassend jetzt sagen kann in den letzten Monaten, um einfach auch mal ein paar Zahlen zu nennen. Ich habe jetzt von September bis Ende Mai knapp 25.000 Euro Umsatz gemacht, allein mit Einzelberatungen. Also nicht allein, aber da sind ganz, ganz wenig Online-Coachings dabei.
Ganz kurz, also du hast 25.000 Euro in etwa einem halben Jahr gemacht mit Beratungen an Eltern. Also du bist nicht irgendwie in einem Business-Kontext noch unterwegs oder im Ausbildung für Ausbilder nee. Oder sowas, sondern wirklich an der Beratung mit Eltern. Das müssen wir sich nochmal, das können sich auch viele, das habe ich tatsächlich jetzt auch beim Launch gemerkt, das können sich viele Elternberaterinnen nicht vorstellen, dass es möglich ist, damit wirklich nennenswert, und 25.000 Euro ist schon nennenswert, würde ich sagen, Einnahmen
genau,
zu generieren.
Genau, und was für mich nochmal ganz krass war, wie die Einnahmen explodiert sind mit dem Eintritt in die volle Selbstständigkeit. Also ich habe mir jetzt vor dem Podcast nochmal alle Zahlen angeguckt und ich habe bis zum September letzten Jahres vielleicht 6.000 Euro Umsatz gemacht.
Pro Jahr, also im Jahr.
Bis zum September, also von Januar bis September.
Also dreiviertel Jahr. Mhm.
Und ich habe quasi im September 4.000 Euro brutto gehabt. Also da war noch kein Gründungszuschuss in dem Monat dabei. Das ist direkt durch die Decke gegangen, für meine Empfinden.
Ja, ist es auf jeden Fall. Man muss halt auch mal bedenken, wenn wir das jetzt nebenbei machen, haben wir vielleicht 1, 2, 3 Tage. Das sind, wenn es 8 oder sagen wir 6 Stunden mal 3 sind, 18 Stunden, die man investieren kann. Mache ich das 5 Tage und ich sage jetzt mal 6 Stunden, weil die meisten von uns wollen ja nicht Vollzeit arbeiten. 5 mal 6 sind 30 Stunden, das ist fast doppelt so viel. Das heißt, wenn ich doppelt so viel Zeit, das ist einfach auch logisch, finde ich, wenn ich doppelt so viel Zeit in Marketing in auch Beratungsangebote für die Zeitfenster investiere, dann kann ich auch mehr Umsatz machen. Und du hast gerade gesagt, September war dann 4.000 Euro alleine an Beratungen, die du eingenommen hast, Einzelberatungen.
Genau. Und damit hätte ich selber überhaupt nicht gerechnet. Also war auch im Businessplan keineswegs so vordatiert. Aber war für mich dann nochmal so, wow, krass. Das läuft wirklich. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, da kommt jetzt noch ja, ein, zwei Partner dazu und noch die Online-Branche, dann ist das gar nicht mehr so abwegig, dass man im Monat 10.000 Euro machen kann.
Finde ich super.
Und dann, liebe Freunde, dann sehen wir uns auf den Malediven.
Cocktail in der Hand schlürfen. Ja. Magst du noch den Leuten, die gerade am Anfang stehen jetzt, für Leute, die sich das vielleicht auch noch gar nicht vorstellen können, wie für Leute, die vielleicht auch gerade überlegen, die nur nebenberuflich selbstständig sind, magst du da noch was am Ende auf dem Weg mitgeben?
Glaub an dich, glaub an deine Beratung, glaub an das, was du vor allem kannst und rede dich nicht selber klein und rede dich nicht kaputt. Umgib dich mit Menschen, die auch selbstständig sind und umgib dich mit Menschen, die an deine Selbstständigkeit glauben. Umgib dich mit Menschen, die Lösungen finden und keine Probleme. Trau dich, ins Tun zu kommen. Nimm Hilfe an. Das sind so meine wichtigsten Punkte, meine wichtigsten Learnings. Keine Angst haben zu versagen. Man wird irgendwann fallen und wichtig ist, aufzustehen.
Danke. Vielen, vielen, vielen Dank auch für deinen Einblick, ehrlichen Einblick in die Zahlen. Das ist, glaube ich, richtig, richtig motivierend. Vielen Dank.
Ja, ebenso. Danke.